From the Conference Center at Temple Square.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein PV-Chor aus Caseville und Fruit Heights in Utah. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur zweiten allgemeinen Versammlung der 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich, Bruder Eyring, gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen, sowie die vielen Zuschauer, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein PV-Chor aus Phelan in Caseville und Fruit Heights in Utah unter der Leitung von Colleen Paddock. Die Orgel spielt Linda Margetts. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Ich bin ein Kind von Gott«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder James M. Dunn von den 70ern.
Yeah. Our Heavenly Father,
unser Vater im Himmel, in dieser Zeit der Unsicherheit sind wir sehr dankbar, in der Gegenwart von Propheten und Aposteln zu sein, die mit Vollmacht in dieser Zeit zu uns sprechen. Wie dankbar sind wir doch, dass wir eine richtige Vorstellung von dir haben und von Jesus Christus und vom Heiligen Geist. Wir sind dankbar für den Geist, den dieser Kinderchor in die Versammlung gebracht hat. Wir sind dankbar für die Kinder in aller Welt und für ihre Zukunft bitten wir dich, Vater, sie zu segnen, sie zu lehren und sie zu schützen. Wir bitten dich, himmlischer Vater, mögen wir im Laufe dieser Versammlung deine Gegenwart bei uns spüren, mögen wir die Wahrheit erkennen. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass wir alle Brüder und Schwestern sind in der ganzen Welt, dass wir deine Kinder sind und dass du all deine Kinder liebst. Mögen wir daran stets denken und uns noch mehr bemühen, einander zu verstehen und zu lieben. Wir bitten dich nun, bei allen zu sein, die in dieser Versammlung sind, besonders den Sprechern. Mögen sie ein ruhiges Herz und einen ruhigen Verstand haben und wir auch, dass wir sie gut verstehen mögen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Präsident Monson hat mich gebeten, Ihnen jetzt die Generalautoritäten, die Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen der Kirche zur Bestätigung vorzulegen. Daraufhin singt der Chor das Licht des Herrn. Nach dem Lied sprechen Elder Joseph B. Worthlin und Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 12 Apostel zu uns. Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen letzten Tage, Henry Bennion Eyring als erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft bestätigen. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel bestätigen, sowie als Mitglieder dieses Kollegiums. Boyd K. Packer,
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, and D. Todd Christofferson. Those in favor, please
manifest. Wer dafür ist, zeige es bitte.
Any opposed may so indicate.
Wer dagegen ist, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die 12 Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es bitte auch. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Earl C. Tingey aus der Präsidentschaft der 70er und Elder Earl C. Tingey und Elder Sheldon F. Child als Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er entlassen und sie als Generalautoritäten emeritieren. Es wird ferner vorgeschlagen, dass wir Elder Gerald N. Lund und Elder Robert R. Steuer als Mitglieder des zweiten Kollegiums der 70er entlassen. Wer sich unserem Dank für den Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Jorge A. Hoyas und Elder T. Lamar Slade als Gebietssiebziger zum 1. November 2008 entlassen. Wer sich unserem Dank an diese Brüder anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder J. E. Jensen als Mitglied der Präsidentschaft der 70er bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Gibt es Gegenstimmen? Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Präsident Monson, soweit ich es beobachten konnte, wurden die gemachten Vorschläge im Konferenzzentrum einstimmig angenommen. Vielen Dank, Brüder und Schwestern, für Ihre Unterstützung, Ihren Glauben, Ihr Engagement und Ihre Gebete.
Thank you. When I was young,
in jungen Jahren war ich sportlich sehr aktiv. Und ich denke gern an diese Zeit zurück. Ich habe jedoch nicht nur angenehme Erinnerungen. Eines Tages, nachdem meine Footballmannschaft ein schweres Spiel verloren hatte, kam ich entmutigt nach Hause. Meine Mutter war da, sie hörte sich meine traurige Geschichte an. Sie hatte ihre Kinder gelehrt, sich selbst und anderen zu vertrauen, andere nicht für das eigene Ungemach verantwortlich zu machen und immer ihr Bestes zu geben. Wenn wir hinfielen, erwartete sie von uns, dass wir uns aufrappelten und wieder auf die Beine kamen. Der Rat, den mir meine Mutter damals gab, kam also ganz gewiss nicht unerwartet. Er hat mich mein Leben lang begleitet. Joseph, sagte sie, was immer kommen mag, nimm es freudig an. Über diesen Rat habe ich oft nachgedacht. Ich glaube, sie meinte wohl, dass man im Leben immer Höhen und Tiefen und auch Zeiten durchmacht, in denen anscheinend alles trübe und trist ist. Doch diejenigen, die am glücklichsten sind, scheinen trotz Rückschlägen und Widerständen zu wissen, wie man aus schwierigen Zeiten stärker, klüger und glücklicher hervorgeht. Der eine oder andere glaubt vielleicht, dass eine Generalautorität nur selten Schmerz, Leid oder Kummer erlebt. Wenn dem doch nur so wäre. Ein jeder, der heute zu Ihnen spricht, hat im Leben Freude im Übermaß erlebt, aber auch einen großen Schluck aus dem Becher der Enttäuschung, des Kummers und der Verluste getrunken. Der Herr bewahrt in seiner Weisheit niemanden vor Leid und Traurigkeit. Für mich hat der Herr die Schleusen des Himmels geöffnet und so viele Segnungen auf mich und meine Familie herabgeschüttet, dass ich dafür keine Worte finde. Und doch hat es, wie bei jedem anderen, auch Zeiten in meinem Leben gegeben, in denen mein Herz so schwer war, dass ich glaubte, ich könne es nicht mehr ertragen. Während dieser Zeiten denke ich an meine Jugendtage zurück, als die Niederlage bei einem Footballspiel mir noch großen Kummer bereitete. Damals ahnte ich ja kaum, was mich in späteren Jahren erwarten sollte. Doch wenn mein Weg mich durch Zeiten von Trauer und Leid führte, kamen mir häufig die Worte meiner Mutter in den Sinn. Was immer kommen mag, nimm es freudig an. Wie können wir sorgenvolle Tage freudig annehmen? Wir können es nicht, zumindest nicht im ersten Moment. Ich glaube nicht, dass meine Mutter meinte, man solle Enttäuschung herunterschlucken oder abstreiten, dass es wirklich wehtut. Ich glaube, sie meinte auch nicht, dass man unerfreuliche Wahrheiten mit aufgesetztem Glücklichsein verdecken solle. Ich glaube aber sehr wohl, dass die Art und Weise, wie wir auf Widrigkeiten reagieren, sich stark darauf auswirken kann, wie glücklich und erfolgreich wir im Leben sind. Wenn wir mit Ungemach klug umgehen, kann unsere schlimmste Durststrecke eine Phase größten Wachstums sein, das wiederum in eine Zeit großen Glücks führen kann. Im Laufe der Jahre habe ich einiges gelernt, was mir geholfen hat, Prüfungen und Bedrängnisse durchzustehen. Das möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Erstens können wir lernen zu lachen. Haben Sie schon einmal einen verärgerten Autofahrer gesehen, der, wenn jemand anders einen Fehler macht, so reagiert, als wären soeben seine Ehre, seine Familie, sein Hund und alle seine Vorfahren bis hin zu Adam beleidigt worden? Oder haben Sie schon einmal erlebt, wie eine Hängeschranktür am falschen Ort zur falschen Zeit offen stand und das Opfer, das sich an ihr den Kopf angeschlagen hat, sie erst verflucht und verwünscht und dann an ihr seine Wut ausgelassen hat? Für Momente wie diese gibt es ein Gegenmittel. Lernen Sie zu lachen. Ich weiß noch, wie wir unsere Kinder in den Kombi luden und nach Los Angeles fuhren. Wir waren mindestens zu neunt im Auto und ständig verfuhren wir uns. Anstatt uns darüber zu ärgern, lachten wir. Jedes Mal, wenn wir falsch abgebogen waren, lachten wir umso mehr. Es kam bei uns häufig vor, dass wir uns verfuhren. Einmal waren wir in Richtung Süden, nach Cedar City unterwegs und bogen falsch ab. Das merkten wir erst, als wir 2 Stunden später die Schilder "Willkommen in Nevada" sahen. Wir wurden nicht wütend. Stattdessen lachten wir. Und auf diese Weise kamen selten Ärger oder Groll auf. Unser Lachen bescherte uns viele schöne Erinnerungen. Ich weiß noch, wie unsere Tochter einmal zu einem Blind Date ging. Sie hatte sich zurechtgemacht und wartete darauf, abgeholt zu werden, als es an der Tür klingelte. Da stand ein Mann, der bereits ein wenig älter aussah. Sie bemühte sich jedoch, höflich zu sein. Sie stellte ihn meiner Frau und mir sowie ihren Geschwistern vor, und dann zog sie ihren Mantel an und verließ das Haus. Wir sahen, wie sie in das Auto stieg. Aber das Auto fuhr nicht los. Schließlich stieg unsere Tochter wieder aus und lief mit hochrotem Kopf wieder zurück ins Haus. Der Mann, von dem sie glaubte, er sei ihr Blind Date, war eigentlich gekommen, um eine andere Tochter von uns abzuholen, die ihm und seiner Frau als Babysitterin zugesagt hatte. Darüber mussten wir alle herzlich lachen. Genau genommen konnten wir uns kaum noch halten vor Lachen. Als der junge Mann, mit dem sich unsere Tochter verabredet hatte, schließlich kam, konnte ich nicht hinausgehen und ihn begrüßen, weil ich noch in der Küche war und lachte. Heute ist mir klar, dass ich unsere Tochter gedemütigt und beschämt hätte fühlen können. Aber sie lachte mit uns, und daher können auch wir heute noch darüber lachen. Wenn Sie das nächste Mal am liebsten laut aufstöhnen würden, versuchen Sie es stattdessen einfach mit Lachen. Es verlängert nicht nur Ihr Leben, sondern bewirkt auch, dass sich all Ihre Mitmenschen wohler fühlen. Zweitens können wir nach dem trachten, was ewig ist. Wenn Ungemach in Ihr Leben tritt, glauben Sie vielleicht, dass nur Sie so etwas erleben. Sie schütteln den Kopf und fragen sich, warum gerade ich? Doch Kummer ereilt uns alle irgendwann einmal. Irgendwann kommt die Zeit, da jeder Leid erleben muss. Niemand ist davon ausgenommen. Ich mag die Heiligen Schriften, weil darin die Beispiele so großer und edler Männer und Frauen wie Abraham, Sarah, Henoch, Mose, Joseph, Emma und Brigham gezeigt werden. Sie alle haben Widrigkeiten erlebt, die ihren Charakter geprüft, gestärkt und geläutert haben. Es gehört zu unserem Ausbildungsprogramm, dass wir lernen, wie wir Zeiten voller Enttäuschung, Leid und Sorgen überstehen. Obwohl Erfahrungen dieser Art im Augenblick oftmals schwer zu verkraften sind, führen doch gerade sie dazu, dass sich unser Verständnis erweitert, unser Charakter sich formt und unser Mitgefühl für andere zunimmt. Weil Jesus großes Leid widerfahren ist, versteht er unser Leid. Er versteht unseren Kummer. Also erleben wir Ungemach, damit unser Mitgefühl und unser Verständnis für andere gleichfalls zunehmen. Denken Sie an die erhabenen Worte des Erlösers an den Propheten Joseph Smith, als dieser mit seinen Weggefährten im bedrückenden und finsteren Gefängnis von Liberty schmachtete. Mein Sohn, Friede sei deiner Seele, dein Ungemach und deine Bedrängnisse werden nur einen kleinen Augenblick dauern, und dann, wenn du gut darin ausharrst, wird Gott dich in der Höhe erhöhen. Du wirst über all deine Feinde triumphieren. Mit dieser Aussicht auf die Ewigkeit schöpfte Joseph Trost aus diesen Worten, und das können wir auch. Manchmal ermöglichen uns genau die Momente, in denen wir scheinbar vom Leid erdrückt werden, es schließlich zu überwinden. Drittens können wir uns den Grundsatz Wiedergutmachung bewusst machen. Die Glaubenstreuen werden vom Herrn für jeden Verlust entschädigt. Das, was denjenigen, die den Herrn lieben, genommen wird, wird ihnen auf seine eigene Weise wieder hinzugefügt werden. Vielleicht geschieht das nicht gerade dann, wenn wir es uns wünschen. Doch die Glaubenstreuen wissen, dass jede heute vergossene Träne eines Tages hundertfach mit Tränen der Freude und der Dankbarkeit vergolten wird. Eine der Segnungen des Evangeliums besteht in der Erkenntnis, dass das Leben auf der anderen Seite des Schleiers weitergeht, wenn das Ende des sterblichen Lebens gekommen ist. Dort erhalten wir neue Gelegenheiten. Nicht einmal der Tod kann uns die ewigen Segnungen nehmen, die uns der himmlische Vater liebevoll verheißen hat. Da der himmlische Vater barmherzig ist, gibt es den Grundsatz der Wiedergutmachung. Das habe ich selbst erlebt. Mein Enkel Joseph leidet unter Autismus. Für seine Mutter und seinen Vater war es äußerst schwierig, mit den Auswirkungen dieser Krankheit zurechtzukommen. Sie wussten, dass Joseph wohl nie so wie andere Kinder sein würde. Sie begriffen, was das bedeuten würde, und zwar nicht nur für Joseph, sondern auch für die Familie. Doch wie viel Freude hat er uns immer geschenkt. Für autistische Kinder ist es oft schwierig, Gefühle zu zeigen. Aber jedes Mal, wenn ich bei ihm bin, Umarmt mich Joseph ganz fest. Trotz mancher Schwierigkeiten hat er unser Leben mit Freude erfüllt. Seine Eltern haben ihn dazu ermuntert, Sport zu treiben. Als er mit dem Baseballspiel anfing, stand er zwar auf dem Feld, aber ich glaube, er verstand nicht so recht, warum er den Bällen hinterherlaufen sollte. Er dachte sich stattdessen eine weit effizientere Art aus, das Spiel zu gestalten. Wenn ein Ball in seine Richtung geschlagen wurde, sah Joseph zu, wie er an ihm vorbeiflog, zog dann einen anderen Baseball aus seiner Tasche und warf diesen zum Ballwerfer zurück. Alle Vorbehalte, die seine Familie vielleicht in Bezug auf Josephs Entwicklung gehabt hat, all die Opfer, die sie gebracht hat, wurden zehnfach wieder aufgewogen. Dieser erwählte Geist hat seinen Eltern die Möglichkeit verschafft, viel über Kinder mit einer Behinderung zu lernen. Sie haben die Großzügigkeit und das Mitgefühl von Angehörigen, Nachbarn und Freunden erlebt. Alle haben sich zusammen gefreut, wenn Joseph Fortschritt gemacht hat. Jeder hat über seine Gutherzigkeit gestaunt. Viertens können wir unser Vertrauen auf unseren himmlischen Vater und seinen Sohn Jesus Christus setzen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Der Herr Jesus Christus ist unser Partner, Helfer und Fürsprecher. Er möchte, dass wir glücklich sind. Er möchte, dass wir erfolgreich sind. Wenn wir unseren Teil tun, übernimmt er das Übrige. Er, der hinabgefahren ist unter alles, kommt uns zu Hilfe. Er tröstet uns und hält uns aufrecht. Er stärkt uns, wenn wir schwach sind, und spricht uns in der Not Mut zu. Durch ihn wird Schwaches stark. Einmal wurde eine unserer Töchter schwer krank, nachdem sie ein Kind zur Welt gebracht hatte. Wir beteten für sie, gaben ihr einen Segen und unterstützten sie so gut wir konnten. Wir hofften, dass sie gesegnet würde, wieder zu genesen. Doch aus Tagen wurden Monate und aus Monaten Jahre. Einmal sagte ich ihr, dass sie mit diesem Leiden womöglich für den Rest ihres Lebens ringen müsse. Ich weiß noch, wie ich eines Morgens ein Kärtchen zur Hand nahm und es in meine Schreibmaschine einspannte. Unter anderem schrieb ich diese Worte für sie auf. Das Geheimnis ist ganz einfach. Vertrau auf Gott, tu dein Bestes und überlasse alles andere ihm. Sie vertraute in der Tat auf Gott. Ihre Krankheit verschwand zwar noch jahrelang nicht und machte ihr zu schaffen, aber irgendwann segnete der Herr sie und schließlich wurde sie wieder gesund. Weil ich meine Tochter kenne, glaube ich, dass sie auch dann auf ihren himmlischen Vater vertraut und alles andere ihm überlassen hätte, wenn sich ihr Zustand nicht gebessert hätte. Obwohl meine Mutter bereits vor langer Zeit ihren ewigen Lohn in Empfang genommen hat, sind ihre Worte noch immer in mir lebendig. Ich muss auch heute noch an den Rat denken, den sie mir vor so langer Zeit gab, als meine Mannschaft ein Footballspiel verloren hatte. Was immer kommen mag, nimm es freudig an. Ich weiß, warum es in allem einen Gegensatz geben muss. Geht man mit Unglück richtig um, kann es sich in unserem Leben als Segen erweisen. Wir können lernen, es freudig anzunehmen. Wenn wir Humor entwickeln, danach trachten, alles aus dem Blickwinkel der Ewigkeit zu sehen, den Grundsatz der Wiedergutmachung gegriffen haben und uns unseren himmlischen Vater nähern, können wir Mühsal und Prüfung aushalten. Wie meine Mutter können wir dann sagen, was immer kommen mag, nimm es freudig an. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Within the ranks of the general authorities of the church.
Unter den Generalautoritäten der Kirche.
There is no man more beloved.
Gibt es niemanden, den wir mehr lieben als Joseph B. Worthlin. Wir loben seine Ansprachen, die er hält. Als Adam und Eva aus freien Stücken sterblich wurden, wussten sie, dass diese telestiale Welt für sie Dornen, Disteln und Probleme aller Art bereithielt. Doch am schwierigsten war für sie vielleicht nicht die Erkenntnis, dass sie von nun an Mühsal und Gefahr ertragen mussten, sondern dass sie nun von Gott getrennt waren. Getrennt von ihm, mit dem sie gewandelt waren und gesprochen hatten, und der ihnen von Angesicht zu Angesicht Rat gegeben hatte. Nach dieser bewussten Entscheidung, so steht es in der Schöpfungsgeschichte, sahen sie ihn nicht, denn sie waren aus seiner Gegenwart ausgeschlossen. Von allem, was sie beunruhigt haben muss, machte ihnen dies gewiss am meisten zu schaffen. Doch Gott wusste, vor welchen Herausforderungen sie stehen würden, und er wusste gewiss auch, wie einsam und ängstlich sie sich manchmal fühlen würden. Also wachte er beständig über seine wachsende irdische Familie, hörte immer ihre Gebete und schickte Propheten und später Apostel, um sie zu belehren, zu beraten und zu führen. Doch in besonderen Situationen schickte er auch Engel, Boten von Gott, um seine Kinder zu segnen, um ihnen zu versichern, dass der Himmel immer ganz nah ist und dass auch seine Hilfe immer ganz nah ist. Kurz nachdem Adam und Eva sich in der einsamen und öden Welt wiederfanden, erschien ihnen ein Engel, der ihnen die Bedeutung ihres Opfers erklärte und wie der verheißene Erlöser, der später kommen sollte, für alle Menschen sühnen wird. Als die Ankunft dieses Erlösers bevorstand, wurde ein Engel gesandt, damit er Maria kundtat, dass sie die Mutter des Sohnes Gottes werden solle. Dann wurden Engelscharen beauftragt, in der Nacht, in der Jesus geboren wurde, zu singen. Kurz darauf teilte ein Engel Josef mit, dass das neugeborene Kind in Gefahr sei und dass die kleine Familie ins sichere Ägypten fliehen müsse. Als es wieder sicher war, zurückzukehren, überbrachte ein Engel der Familie diese Nachricht, und sie kehrten in das Land ihres Erbteils zurück. Von Anbeginn der Zeit und während aller Evangeliumszeiten hat Gott Engel als Boten gesandt, um seinen Kindern seine Liebe und Anteilnahme zu zeigen. Hier und heute haben wir nicht die Zeit, auch nur ansatzweise die Heiligen Schriften oder unsere eigene Geschichte in diesen letzten Tagen auszuwerten. Beides ist in dieser Hinsicht sehr ergiebig und voller Berichte darüber, wie Engel den Menschen auf der Erde gedient haben. Zumeist sind solche Wesen nicht sichtbar. Manchmal sind sie es. Aber seien sie nun sichtbar oder nicht, sie sind immer nahe. Manchmal ist ihr Auftrag höchst wichtig und bedeutsam für die ganze Welt. Manchmal sind ihre Botschaften mehr persönlicher Natur. Gelegentlich überbringt ein Engel eine Warnung, aber meistens ist es seine Aufgabe, jemanden zu trösten, in irgendeiner Form barmherzig auf jemanden Acht zu geben oder jemanden in schweren Zeiten zu führen und zu leiten. Als Lehi sich in seinem Traum an einem beängstigenden Ort wiederfand, einer finsteren und trostlosen Wildnis, wie er es beschreibt, begegnete einem Engel, einem Mann in ein weißes Gewand gekleidet. Er sprach zu mir, berichtet Lehi, und hieß mich ihm folgen. Lehi folgte ihm und gelangte so in Sicherheit und letztlich auf den Pfad zur Errettung. Im Leben finden sich jeder einmal an finsteren und trostlosen Orten oder in Situationen wieder, die einen traurig machen, ängstigen oder den Mut nehmen. In unserer Zeit gibt es weltweit mehr als genug Sorgen aufgrund der Finanzkrise, der Probleme mit der Energieversorgung, der Terroranschläge und der Naturkatastrophen. Auch der Einzelne und die Familie macht sich Sorgen. Nicht nur darüber, wie man ein Dach über den Kopf und etwas zu essen auf den Tisch bekommen soll, sondern auch um die letztliche Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kinder, sowie darum, was unserem Planeten für diese letzten Tage prophezeit ist. Noch schlimmer als das, und manchmal hängt das zusammen, ist der Verfall ethischer, sittlicher und geistiger Werte in der Gesellschaft, im Großen wie im Kleinen, im Innen- und Ausland. Dennoch bezeuge ich, dass uns noch immer Engel zur Hilfe gesandt werden. So wie sie in der Vergangenheit Abraham und Eva, den Propheten und selbst dem Erretter der Welt zur Hilfe gesandt wurden. Matthäus berichtete in seinem Evangelium, dass nachdem Christus in der Wüste vom Satan versucht worden war, Engel kamen, um ihm zu dienen. Sogar der Sohn Gottes, der selbst ein Gott war, brauchte in seinem irdischen Leben himmlischen Beistand. Und gleichermaßen wird den Rechtschaffenen solcher Beistand auch künftig bis ans Ende der Zeit gewährt. So sagte Mormon zu seinem Sohn Moroni, der eines Tages selbst ein Engel sein sollte, Hat der Tag der Wundertaten aufgehört oder haben Engel aufgehört, den Menschenkindern zu erscheinen? Oder hat er ihnen die Macht des Heiligen Geistes vorenthalten? Oder wird er es, solange die Zeit noch andauert oder die Erde noch steht oder es auf deren Antlitz noch einen Menschen gibt, der errettet werden soll? Siehe, ich sage euch, nein, denn durch Glauben erscheinen Engel den Menschen und dienen ihnen. Denn siehe, sie sind Christus untertan, um gemäß dem Wort seines Gebots zu dienen, um sich denen zu zeigen, die starken Glauben und einen festen Sinn in jeder Form der Gottesfurcht haben. Ich bitte jeden, der mir zuhört, Mut zu fassen, Glauben auszuüben und immer daran zu denken, dass der Herr gesagt hat, er würde unsere Schlachten schlagen und die Schlachten unserer Kinder und Kindeskinder. Wie können wir uns diesen Beistand verdienen? Wir müssen eifrig forschen, immer beten und gläubig sein. Dann wird alles zu unserem Guten zusammenwirken, wenn wir untadelig wandeln und des Bundes eingedenk sind, mit dem wir uns miteinander verbunden haben. Die letzten Tage sind keine Zeit, in der wir uns fürchten und zittern müssen. Sie sind eine Zeit, in der wir gläubig sein und an unsere Bündnisse denken müssen. Ich habe hier von himmlischer Hilfe gesprochen, von Engeln, die gesandt werden, um uns in der Not beizustehen. Aber wenn wir von Wesen sprechen, die ein Werkzeug in der Hand Gottes sind, denken wir auch daran, dass nicht alle Engel von der anderen Seite des Schleiers kommen. Manche von ihnen sehen und sprechen wir jeden Tag, hier und jetzt. Manche von ihnen wohnen nebenan. Manche dieser Engel haben uns zur Welt gebracht, und in meinem Fall hat so ein Engel eingewilligt, mich zu heiraten. In der Tat scheint der Himmel nie näher zu sein, als dann, wenn sich die Liebe Gottes in der Güte und dem Einsatz von Menschen äußert, die so gut und rein sind, dass Engel das einzige Wort ist, das einem in den Sinn kommt. Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen mit den Stimmen und dieser Kinder, die zu uns gesungen haben, möchte ich ein Erlebnis meines Freundes und Kollegen an der BYU, Clint DeBarris, erzählen. Ich tue dies mit der Erlaubnis seiner Frau Marilyn und der Familie. Bruder Barris, der auf einer großen Farm in Idaho aufgewachsen war, erzählte, dass er abends immer seine Aufgabe hatte, die Kühe zum Melken zusammenzutreiben. Da die Kühe auf einem Feld direkt neben dem häufig tückischen Teton-Fluss grasten, war es in der Familie Barris eine feste Regel, dass die Kinder während der Hochwassersaison im Frühling niemals einer Kuh nachgingen, die sich über den Fluss gewagt hatte. Die Kinder mussten immer nach Hause laufen und einen Erwachsenen holen. Eines Samstags, kurz nach seinem 7. Geburtstag, hatte Bruder Barris Eltern den Kindern einen Abend im Kino versprochen, sofern sie alle Aufgaben rechtzeitig erledigten. Als der junge Clint an der Weide ankam, hatten die Kühe, um die er sich kümmern sollte, jedoch trotz des Hochwassers den Fluss überquert. Er kam nicht oft ins Kino und sah den Abend in Gefahr. Also beschloss er, den Kühen allein nachzugehen, obwohl ihm viele Male eingeschärft worden war, das keinesfalls zu tun. Als der 7-Jährige sein altes Pferd namens Banner in den kalten, reißenden Fluss lenkte, ragte der Kopf des Pferdes gerade so aus dem Wasser. Ein Erwachsener, der auf dem Pferd gesessen hätte, wäre in Sicherheit gewesen. Bruder Barris aber war noch klein, und so umschloss ihn die Strömung völlig. Außer wenn das Pferd einige Male einen Satz nach vorn machte, sodass Clint mit dem Kopf gerade lang genug über dem Wasser war, um nach Luft schnappen zu können. Ich zitiere nun Bruder Barris eigene Worte. Als Banner endlich die andere Seite des Flusses erreicht hatte, wurde mir klar, dass ich in Lebensgefahr geschwebt und etwas Schlimmes getan hatte. Ich hatte meinem Vater wissentlich nicht gehorcht. Ich dachte, ich könne das nur wieder gut machen, indem ich die Kühe sicher nach Hause brachte. Vielleicht würde mein Vater mir dann vergeben. Doch es dämmerte bereits, und ich war mir nicht sicher, wo ich war. Verzweiflung überkam mich. Ich war durchnässt und mir war kalt. Ich hatte mich verirrt und hatte Angst. Ich stieg von meinem alten Pferd, sank neben seinen Füßen zu Boden und weinte. Schwer schluchzend versuchte ich, ein Gebet zu sprechen. Ich sagte dem Vater im Himmel immer wieder: Es tut mir leid, vergib mir. Es tut mir leid, vergib mir. Ich betete eine lange Zeit. Als ich schließlich aufblickte, sah ich durch meine tränennassen Augen eine weiß gekleidete Gestalt auf mich zukommen. In der Dunkelheit war ich mir sicher, dass es ein Engel sein musste, der mir als Antwort auf mein Gebet gesandt worden war. Ich war regungslos und gab keinen Mucks vor mir, während die Gestalt auf mich zukam. So überwältigt war ich von dem, was ich sah. Würde der Herr mir wirklich einen Engel schicken, obwohl ich doch so ungehorsam gewesen war? Dann hörte ich eine vertraute Stimme sagen: Mein Junge, ich habe dich gesucht. In der Dunkelheit erkannte ich die Stimme meines Vaters und rannte in seine ausgebreiteten Arme. Er drückte mich fest an sich und sagte liebevoll: Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Ich versuchte ihm zu sagen, wie leid es mir tat, aber ich brachte nur zusammenhanglose Worte über meine zitternden Lippen. Danke, Dunkelheit, Angst, Fluss, allein. Später am Abend erfuhr ich, dass Vater mich gesucht hatte, weil ich nicht von der Weide nach Hause gekommen war. Als er weder mich noch die Kühe finden konnte, wusste er, dass ich den Fluss überquert hatte und in Gefahr war. Weil es dunkel war und es auf jede Minute ankam, zog er die Kleidung bis auf seine weiße Thermounterwäsche aus, band sich die Schuhe um den Hals und schwamm durch den tückischen Fluss, um seinen ungehorsamen Sohn zu retten. Liebe Brüder und Schwestern, ich bezeuge Ihnen, dass es Engel gibt, sowohl im Himmel als auch auf Erden. Dabei bezeuge ich auch, dass Gott uns in den Schwierigkeiten, denen wir uns gegenüberstehen, niemals allein und ohne Hilfe lässt. Das wird er nie, solange die Zeit noch andauert oder die Erde noch steht oder es auf deren Antlitz noch einen Menschen gibt, der errettet werden soll, sei es Mann, Frau oder Kind. Manchmal geschieht etwas in der Welt oder im persönlichen Leben, was uns glauben lässt, wir seien weit weg von Gott, vom Himmel abgeschnitten, verloren und allein an einem finsteren und trostlosen Ort. Oft genug bringen wir uns selbst in eine Notlage. Aber auch dann gibt unser aller Vater auf uns Acht und steht uns bei. Und es gibt immer die Engel, die kommen und uns umgeben, sichtbar und unsichtbar, bekannt und unbekannt, sterblich und unsterblich. Mögen wir alle bereitwilliger und mit größerer Dankbarkeit an diese Verheißung des Herrn glauben, wie Präsident Monson in seiner Lieblingsschriftstelle sagte: Ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken. Mein Geist wird in eurem Herzen sein und meine Engel rings um euch zu stützen. Mögen wir, während dies geschieht, selbst ein wenig mehr sein wie Engel. Mit einem freundlichen Wort, einer starken Hand, einem Beweis unseres Glaubens und des Bundes, mit dem wir uns miteinander verbunden haben. Vielleicht können wir dann Boten sein, die von Gott gesandt werden, wenn jemand ausruft, vielleicht ein PV-Kind ruft Dunkelheit, Angst, Fluss, allein. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir and the congregation.
Der Chor und die Versammelten singen jetzt: Lehr mich zu wandeln. Mit noch größerem Glauben singen wir: Lehr mich zu wandeln im göttlichen Licht. Nummer 205 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang sprechen Elder Gerard Cousset und Elder Lawrence E. Corbridge von den 70ern zu uns. Ihnen folgt Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel. Lehr mich zu wandeln im göttlichen Licht.
This is the 178th
Dies ist die 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage.
Eltern sind oft von den Antworten verblüfft, die ihre Kinder auf die Fragen von Erwachsenen geben. Eines Abends, als meine Frau und ich nicht zu Hause waren, stellte der Babysitter unserer Kinder, ganz fasziniert von dem Gebet, das diese gesprochen hatten, diese Frage: Aber wo liegt der Unterschied zwischen eurer Religion und meiner? Die Antwort meiner 8-jährigen ältesten Tochter kam prompt: Es ist fast das Gleiche, nur wir wissen viel mehr als ihr. Ohne die leiseste Absicht, ihren Babysitter zu beleidigen, wollte meine kleine Tochter auf ihre Weise hervorheben, wie wichtig den Heiligen der letzten Tage die Suche nach Erkenntnis ist. Joseph Smith erklärte, es ist unmöglich, dass man in Unwissenheit errettet werden kann. Er fügte hinzu, der Grundsatz der Erkenntnis ist der Grundsatz der Errettung. Und wer nicht so viel Erkenntnis erlangt, dass er errettet werden kann, wird schuldig gesprochen werden. Diese Erkenntnis basiert auf dem Verständnis, das wir vom Wesen Gottes und Jesu Christi und vom Plan der Errettung haben, den sie bereitet haben, damit wir in ihre Gegenwart zurückkehren können. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Der Grundsatz der Erkenntnis ist von den Menschen oft falsch ausgelegt worden. Die Herrlichkeit Gottes ist Intelligenz. Sie übersteigt alles, was wir je mit all unseren intellektuellen Fassungsvermögen verstehen werden. Menschen, die versuchen, Gott zu finden, glauben manchmal, dass er in komplizierten intellektuellen Konzepten zu finden ist. Doch unser himmlischer Vater ist immer für uns erreichbar. Er passt sich unserem Verständnisniveau an. Wenn er zu einem kleinen Kind kommt, passt er sich der Sprache und Aufnahmefähigkeit des kleinen Kindes an. Gott wäre in der Tat ungerecht, wenn das Evangelium nur einer intellektuellen Elite zugänglich wäre. In seiner Güte hat er dafür gesorgt, dass die Wahrheit von Gott von allen seinen Kindern verstanden werden kann, unabhängig vom Bildungsstand oder ihren intellektuellen Fähigkeiten. Die Tatsache, dass ein Grundsatz sogar von einem Kind verstanden werden kann, ist sogar ein Beweis für dessen Macht. Präsident John Taylor sagte, ein Mensch ist wahrhaft intelligent, wenn er ein Thema, das an sich geheimnisvoll und großartig ist, so darzulegen und so einfach zu machen weiß, dass ein Kind es verstehen kann. Eine reine und einfache Ausdrucksweise verringert keinesfalls die Wirkung, sondern ermöglicht dem Heiligen Geist, im Herzen der Menschen eindrucksvoller Zeugnis zu geben. Während seines irdischen Wirkens verglich Jesus immer wieder die Einfachheit und Klarheit seiner Lehren mit der gewundenen Logik der Pharisäer und anderer Gesetzeslehrer. Sie versuchten viele Male, ihn mit ausgeklügelten Fragen zu prüfen, doch seine Antworten waren immer kristallklar und so einfach wie die eines Kindes. Eines Tages stellten die Jünger Jesu ihm folgende Frage: Wer ist im Himmelreich der Größte? Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, das sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Bei einer anderen Gelegenheit sagte Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Die Bibel ist wahrscheinlich häufiger ausgelegt und philosophisch diskutiert worden als jedes andere Buch. Trotzdem hat ein Kind, das dieses Buch zum ersten Mal liest, mindestens dieselbe, wenn nicht sogar eine größere Chance, die Lehre zu verstehen als die Mehrheit jener Schriftgelehrten. Die Lehren des Erretters sind an jeden angepasst. Ein achtjähriges Kind kann genügend verstehen, um in die Wasser der Taufe zu steigen und mit vollkommenem Verständnis einen Bund mit Gott zu schließen. Was würde ein Kind verstehen, das die Geschichte von der Taufe Jesu liest? Jesus wurde im Jordan von Johannes dem Täufer getauft. Und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Eine Stimme sprach: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Das Kind würde eine klare Vorstellung haben, was die Gottheit ist. Drei getrennte Personen in vollkommener Einigkeit: Gott, der Vater, sein Sohn, Jesus Christus und der Heilige Geist. Den Grundsatz der Einfachheit und Klarheit zu verwerfen, ist häufig die Ursache für den Abfall vom Glauben, sowohl Einzelner als auch von Gruppen. Im Buch Mormon brandmarkt der Prophet Jakob jene aus alter Zeit, denn sie haben die Worte der Klarheit verachtet und die Propheten umgebracht und nach Dingen getrachtet, die sie nicht haben verstehen können. Darum müssen sie wegen ihrer Blindheit, und diese Blindheit kam, weil sie über das Ziel hinausgeschaut haben, notwendigerweise fallen. Denn Gott hat seine Klarheit von ihnen weggenommen und ihnen, weil sie es gewünscht haben, viele Dinge gegeben, die sie nicht verstehen können. Manchmal sind wir versucht zu denken, es ist zu einfach. So wie Naaman, der syrische Feldherr, der aufgrund seines Stolzes zögerte, Elishas Rat zu folgen, weil dieser in seinen Augen zu einfach war, um ihn vom Aussatz zu befreien. Seine Diener halfen ihm, seine Torheit zu erkennen. Wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun. Wie viel mehr jetzt, da er zu dir nur gesagt hat, wasch dich und du wirst rein. So ging er also zum Jordan hinab und tauchte 7-mal unter, wie ihm der Gottesmann befohlen hatte. Da wurde sein Leib gesund und wie der Leib eines Kindes, und er war rein. Seine Reinigung war nicht nur körperlich. Sein geistiges Fleisch wurde ebenfalls gereinigt, als er diese großartige Lektion über Demut annahm. Kleine Kinder haben eine wunderbare Bereitschaft zu lernen. Sie haben vollkommenes Vertrauen in ihre Lehrer, einen reinen Geist und große Demut. Mit anderen Worten, genau die Eigenschaften, die dem Heiligen Geist die Tür öffnen. Er ist der Kanal, durch den wir Erkenntnis von allem Geistigen erlangen. Paulus schrieb an die Korinther, so erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Und er schreibt weiter, der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Wir wissen, der fleischlich Gesinnte oder der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes, wenn er nicht den Einflüssen des Heiligen Geistes nachgibt. Und so wird wie ein Kind fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig, voll von Liebe und willig, sich allem zu fügen, was der Herr für richtig hält, ihm aufzuerlegen, so wie ein Kind sich seinem Vater fügt. In seiner philosophischen Kurzgeschichte »Der kleine Prinz« beschreibt Antoine de Saint-Exupéry die Verwirrung eines kleinen Jungen, der ein Rosenfeld entdeckt und begreift, dass die Blume, die er hat und um die er sich mit solcher Liebe gekümmert hat, nicht einzigartig, sondern ganz gewöhnlich ist. Schließlich wird ihm klar, dass das, was seine Rose einzigartig macht, nicht ihre äußere Erscheinung ist, sondern die Zeit und die Liebe, die er ihr gewidmet hat, um für sie zu sorgen. Er stellt fest, die Menschen züchten 5000 Rosen in einem und demselben Garten und doch finden sie dort nicht, was sie suchen. Und dabei kann man das, was sie suchen, in einer einzigen Rose finden. Man muss sie nur mit dem Herzen suchen. In gleicher Weise hängt unsere Gotteserkenntnis nicht von der Menge der Informationen ab, die wir anhäufen. Immerhin kann alle Kenntnis des Evangeliums, die für unsere Lösung wichtig ist, in einigen Lehraussagen, Grundsätzen und wesentlichen Geboten zusammengefasst werden, die wir bereits vor der Taufe in den Missionarslektionen erhalten. Im Gegensatz dazu müssen wir, um Gott zu kennen, unser Herz öffnen, um geistiges Verständnis und ein glühendes Zeugnis von der Wahrheit dieser wenigen grundlegenden Aussagen der Lehre zu erlangen. Gott zu kennen bedeutet, ein Zeugnis von seiner Existenz zu haben und im Herzen zu fühlen, dass er uns liebt. Es bedeutet, Jesus Christus als unseren Erlöser anzuerkennen und den glühenden Wunsch zu haben, seinem Beispiel zu folgen. Wenn wir Gott und unserem Nächsten dienen, legen wir Zeugnis von Christus ab und ermöglichen unseren Mitmenschen, ihn besser kennenzulernen. Diese Grundsätze finden ihre praktische Anwendung in den Unterweisungen in unseren Gemeinden und Zweigen. Für Sie, die Lehrer der Kirche, ist das Hauptziel Ihrer Lektion die Bekehrung des Herzens. Die Qualität eines Unterrichts bemisst sich nicht nach der Anzahl der neuen Informationen, die Sie Ihren Zuhörern geben. Sie ergibt sich aus Ihrer Fähigkeit, den Geist einzuladen und Ihre Zuhörer dazu zu bewegen, Verpflichtungen einzugehen. Wenn diese dann ihren Glauben ausüben und das im Unterricht Gelernte in die Praxis umsetzen, nehmen ihre geistigen Kenntnisse zu. Ich bete darum, dass wir wissen, wie wir, einem Kind gleich, unser Herz öffnen und Freude daran haben, das Wort Gottes in der ganzen Macht seiner Einfachheit zu hören und zu tun. Ich gebe Ihnen mein Zeugnis, dass wir, wenn wir dies tun, die Geheimnisse Gottes und das Friedfertige erkennen mögen. Das, was Freude bringt. Das, was ewiges Leben bringt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Er hat gesagt, ich bin Alpha und Omega, Christus der Herr. Ja, ich bin es selbst, der Anfang und das Ende, der Erlöser der Welt. Er hat gesagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus Christus ist der Weg. Er ist das Licht und das Leben, Brot und Wasser, der Anfang und das Ende, die Auferstehung und das Leben, der Erretter der Welt, die Wahrheit und der Weg. Es gibt nur einen Weg zu Glück und Erfüllung. Er ist der Weg. Jeder andere Weg, irgendein anderer Weg, welcher andere Weg auch immer, ist Wahnsinn. Er bietet uns eine Quelle lebendigen Wassers. Entweder wir trinken davon und haben nie wieder Durst, oder wir tun es nicht und bleiben törichterweise durstig. Er ist das Brot des Lebens. Entweder wir essen davon und haben nie wieder Hunger, oder wir tun es nicht und bleiben törichterweise schwach und hungrig. Er ist das Licht der Welt. Entweder folgen wir ihm und können klar sehen, oder wir tun es nicht, bleiben törichterweise blind und im Dunkeln. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er hat gesagt, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Entweder lernen wir von ihm und haben ein erfüllteres Leben, oder wir tun es nicht und verbleiben törichterweise wie tot. Er ist der Erretter der Welt. Entweder wir nehmen die Segnungen seines Sühnopfers an und werden reingemacht, würdig, seinen Geist mit uns zu haben, oder wir tun es nicht und bleiben törichterweise allein und unrein. Er ist der Weg. Wir glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Der Sohn nahm den Plan des Vaters an und setzte ihn um, damit wir den Heiligen Geist haben können. Der Weg des Vaters ist auch der Weg des Sohnes. Er hat gesagt, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Nur Gott kann uns am Leben erhalten. Er kann uns segnen. Nur er kann unser Herz schlagen lassen und uns Atem schenken. Nur er kann uns bewahren und beschützen. Nur er kann uns Kraft geben, die Lasten des Lebens zu tragen. Nur er kann uns Macht, Erkenntnis, Frieden und Freude geben. Nur er kann uns unsere Sünden vergeben. Nur er kann uns heilen, wandeln und eine gottgleiche Seele formen. Nur er kann uns in die Gegenwart Gottes zurückbringen, und er wird dies alles tun und noch sehr viel mehr, wenn wir nur an ihn denken und seine Gebote halten. Was sollen wir also tun? Wir denken an ihn und halten seine Gebote. Das ist das einzig Intelligente, was wir tun können. Johannes der Täufer sagte, dass, während er mit Wasser taufte, Jesus gekommen sei, um mit dem Heiligen Geist zu taufen. Nichts in diesem Leben ist von größerem Wert als die himmlische Gabe des Heiligen Geistes. Sie ist die Quelle der Freude, des Glücks, des Friedens, der Erkenntnis, der Stärke, Führung, Zuversicht und alles Guten. Sie ist die Kraft, durch die wir uns verändern und dort stark gemacht werden können, wo wir schwach sind. Es ist die Macht, durch die der Herr sich denjenigen kundtut, die an ihn glauben. Alles Gute hängt davon ab, dass wir die Macht des Heiligen Geistes erlangen und bewahren. Alles hängt davon ab. Zu diesem Zweck betrat der Herr einen Garten namens Gethsemane. Dort überwand er für uns die Sünde. Er nahm unsere Sünden auf sich. Er litt die Strafe für unsere Verfehlungen. Er bezahlte den Preis für unser Lernen. Ich weiß nicht, wie er das alles getan hat. Ich weiß nur, dass er es getan hat. Und weil er es getan hat, können wir Vergebung für unsere Sünden erlangen, auf dass wir mit seiner Macht ausgestattet werden. Alles hängt davon ab. Was sollen wir also tun? Wir nehmen den Namen des Sohnes auf uns, denken immer an ihn und halten seine Gebote, die er uns gegeben hat, damit sein Geist immer mit uns sei. Alles hängt davon ab. Eine der beliebtesten und attraktivsten Philosophien der Menschen lautet, lebe, wie es dir gefällt, geh deinen eigenen Weg, sei du selbst und lass dir nicht von anderen sagen, was du tun sollst. Der Herr hat gesagt, ich bin der Weg. Er hat gesagt, folge mir nach. Er hat gesagt, was für Männer sollt ihr sein? Wahrlich, ich sage euch, so wie ich bin. Wir könnten fälschlicherweise annehmen, dass wir ihm nicht wirklich folgen können, weil der Maßstab seines Lebens so erstaunlich hoch ist, dass er unerreichbar erscheint. Wir könnten denken, dass es zu schwer, zu hoch und zu viel ist und unsere Fähigkeiten übersteigt. Zumindest jetzt glauben Sie das niemals. Auch wenn der Maßstab des Herrn der höchste ist, glauben Sie niemals, dass nur ein paar auserwählte, besonders fähige Menschen ihn erreichen können. In diesem speziellen Fall führt uns unsere Lebenserfahrung in die Irre. Unsere Erfahrung hier lehrt uns, dass die größten Errungenschaften in allen menschlichen Bestrebungen immer die schwierigsten sind und daher nur von ein paar auserwählten, besonders fähigen Menschen erreicht werden können. Je höher der Maßstab, desto weniger können ihn erreichen. Das ist hier nicht der Fall. Da es hier nicht, wie bei anderen Erfahrungen im Leben, um menschliches Bestreben geht, sondern um das Werk Gottes. Es ist das Werk Gottes und seine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Es gibt nichts Vergleichbares, nirgends, niemals. Kein anderes Bestreben, keine Einrichtung, kein Plan und kein System wurde je von Menschen ersonnen, das Zugriff auf die erlösende und verwandelnde Macht des Sühnopfers Jesu Christi und auf die Gabe des Heiligen Geistes hat. Obwohl die Aufforderung des Herrn, ihm nachzufolgen, die schwierigste von allen ist, kann ihr jeder nachkommen. Nicht, weil wir dazu fähig sind, sondern weil er es ist und weil er auch uns befähigen kann. Wir glauben, dass durch das Sühnopfer Christi alle Menschen errettet werden können, alle, die leben und alle, die verstorben sind, indem sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Der Weg des Herrn ist nicht schwer. Das Leben ist schwer, nicht das Evangelium. Es gibt in allem einen Gegensatz, überall und für jeden. Das Leben ist für uns alle schwer. Aber es ist auch einfach. Wir haben nur zwei Wahlmöglichkeiten. Wir können entweder dem Herrn folgen und mit seiner Macht ausgestattet werden und Frieden, Licht, Kraft, Erkenntnis, Zuversicht, Führung, Liebe und Freude haben, oder wir können einen anderen Weg wählen. Irgendeinen anderen Weg, welchen anderen Weg auch immer, und ihn allein gehen, ohne seine Unterstützung, ohne seine Macht, ohne seine Führung, in Aufruhr, Zweifel, Kummer und Verzweiflung. Und ich frage Sie, welcher Weg ist der leichtere? Der Herr hat gesagt, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Das Leben ist schwer, aber es ist auch einfach. Begeben Sie sich auf den Weg und geben Sie niemals auf. Geben Sie nie auf. Gehen Sie einfach weiter. Wenn Sie nicht stehen bleiben, werden Sie es schaffen. Es gibt nur einen Weg zu Glück und Erfüllung. Jesus Christus ist der Weg. Jeder andere Weg, irgendein anderer Weg, welcher andere Weg auch immer, ist Wahnsinn. Ich gebe Zeugnis von ihm, ja, von Jesus Christus, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Er ist das Brot des Lebens. Er ist die Wahrheit. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der Erretter und das Licht der Welt. Er ist der Weg, der einzige Weg. Mögen wir klug genug sein, ihm zu folgen. In seinem heiligen Namen, im Namen Jesu Christi. Amen.
The prophet Joseph Smith said,
der Prophet Joseph Smith sagte, die Errichtung Zions ist eine Sache, die dem Gottesvolk zu allen Zeiten am Herzen gelegen hat, ein Gegenstand, von dem Propheten, Priester und Könige mit besonderer Freude gesprochen haben. Sie haben mit freudiger Erwartung nach dem Tag Ausschau gehalten, nämlich der Zeit, in der wir leben. Angefeuert von himmlischer Vorfreude haben sie unseren Tag besungen und beschrieben und davon prophezeit, ohne ihn erlebt zu haben. Wir sind das begnadete Volk, das Gott sich erwählt hat, um die Herrlichkeit der letzten Tage zu Wege zu bringen. Zion ist sowohl ein Ort als auch ein Volk. Zion war in der Zeit vor der Sintflut der Name der Stadt Henochs. Und es begab sich, in seinen Tagen baute er eine Stadt, die man die Stadt der Heiligkeit nannte, nämlich Zion. Diese Stadt Zion hatte etwa 365 Jahre Bestand. In der Heiligen Schrift lesen wir: Und Henoch und all sein Volk wandelten mit Gott, und er wohnte mitten in Zion. Und es begab sich, Zion war nicht mehr, denn Gott nahm es in seinen eigenen Schoß auf. Und von daher kam die Rede auf, Zion ist geflohen. Später wurde Jerusalem und der dortige Tempel der Berg Zion genannt. Und die Heiligen Schriften prophezeien von einem zukünftigen neuen Jerusalem, wo Christus als König Zions regieren wird. Und für den Zeitraum von 1000 Jahren wird die Erde ruhen. Der Herr nannte Henochs Volk Zion, weil sie eines Herzens und eines Sinnes waren und in Rechtschaffenheit lebten, und es gab keine Armen unter ihnen. An anderer Stelle sagt er, denn dies ist Zion, die im Herzen reinen. Das Gegenstück und der Widersacher Zions ist Babylon. Die Stadt Babylon hieß ursprünglich Babel, bekannt durch den Turmbau zu Babel. Später wurde sie die Hauptstadt des Babylonischen Reiches. Das wichtigste Gebäude dieser Stadt war der Tempel von Bel oder Baal, eines Götzen, den Propheten im Alten Testament auch als schändlichen Gott bezeichneten, wegen der sexuellen Perversionen, die mit seiner Anbetung verbunden waren. Babylon war weltlich gesinnt, betete das Böse an und führte nach der Eroberung im Jahre 587 vor Christus das jüdische Volk in die Gefangenschaft. All das macht Babylon zu einem Symbol für eine dekadente Gesellschaft und für geistige Knechtschaft. Vor diesem Hintergrund sagt der Herr zu den Mitgliedern seiner Kirche, zieht aus von Babylon, sammelt euch aus den Nationen von den vier Winden her, von einem Ende der Himmel zum anderen. Er rief dazu auf, die Ältesten seiner Kirche in die Welt zu senden, um die Sammlung zustande zu bringen, und gab so den Anstoß zu einem Auftrag, der noch heute voller Eifer ausgeführt wird. Und siehe, dies soll ihr Ruf sein und die Stimme des Herrn an alle Völker, geht hin zum Land Zion, damit die Grenzen meines Volkes sich erweitern und damit seine Pfähle gestärkt werden und damit Zion sich in die Gebiete ringsum ausbreite. Und so sammelt sich heute das Volk des Herrn aus den Nationen. Es sammelt sich in den Gemeinden und Pfählen der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die über die Welt zerstreut sind. Nephi sah voraus, dass ihre Herrschaft nur gering sein werde, dass aber die Macht des Herrn auf die Heiligen der Kirche des Lammes herabkommen werde, die über das ganze Antlitz der Erde zerstreut waren, und sie waren mit Rechtschaffenheit und mit der Macht Gottes in großer Herrlichkeit ausgerüstet. Der Herr ruft uns auf, ein Vorbild an Rechtschaffenheit zu sein, um diejenigen zu leiten, die nach der Sicherheit und den Segnungen Zion suchen. Wahrlich, ich sage euch allen, erhebt euch und lasst euer Licht leuchten, damit es den Nationen ein Banner sei, und damit die Sammlung im Land Zion und in seinen Fällen Schutz bewirke und eine Zuflucht sei vor dem Sturm und vor dem Grimm, wenn diese unvermischt über die ganze Erde ausgegossen werden. Unter der Leitung des Propheten Joseph Smith versuchten die ersten Mitglieder der Kirche, den Mittelpunkt Zions in Missouri zu errichten, aber sie erfüllten nicht die Voraussetzungen, um die heilige Stadt zu erbauen. Der Herr erklärte einen der Gründe für ihr Scheitern. Sie haben nicht gelernt, dem zu gehorchen, was ich von ihrer Hand gefordert habe, sondern sind voll von aller Art Bösem und teilen nicht von ihrer Habe, wie es Heiligen geziemt, mit den Armen und Bedrängten unter ihnen, und sind nicht einig, gemäß jener Einigkeit, die das Gesetz des celestialen Reiches erfordert. Es hat Misstöne und Streitigkeiten und Neid und Hader und lüsterne und habgierige Wünsche unter ihnen gegeben. Und damit haben sie ihre Erbteile verunreinigt. Anstatt aber über die ersten Mitglieder übermäßig streng zu urteilen, sollten wir lieber uns selbst betrachten, um zu sehen, ob wir es besser machen. Erst durch den Charakter, die Eigenschaften und die Treue seiner Bewohner wird Zion zu Zion. Denken Sie daran, dass der Herr sein Volk Zion nannte, weil sie eines Herzens und eines Sinnes waren und in Rechtschaffenheit lebten und es gab keine Armen unter ihnen. Wenn wir Zion in unseren Familienzweigen, Gemeinden und Pfählen aufrichten wollten, müssen wir auch diesem Anspruch genügen. Es ist unumgänglich, dass wir erstens einig werden, eines Herzens und eines Sinnes. Zweitens, ein heiliges Volk werden, jeder für sich und alle gemeinsam. Und drittens, so wirksam für die Armen und Bedürftigen sorgen, dass es keine Armut mehr unter uns gibt. Wir können dafür nicht warten, bis Zion kommt, denn Zion kommt erst, wenn dies alles geschieht. Wenn wir bedenken, dass Einigkeit erforderlich ist, um Zion erblühen zu lassen, dann sollten wir uns fragen, ob wir Misstöne, Streitigkeit, Neid und Hader überwunden haben. Sind wir als Einzelne und auch als Volk frei von Hader und Streitigkeit? Und sind wir einig, gemäß jener Einigkeit, die das Gesetz des celestialen Reichs erfordert? Für diese Einigkeit ist es auch unbedingt erforderlich, einander zu vergeben. Jesus sagte, ich, der Herr, vergebe, wem ich vergeben will, aber von euch wird verlangt, dass ihr allen Menschen vergebt. Wir werden eines Herzens und eines Sinnes, wenn jeder für sich den Erretter in den Mittelpunkt seines Lebens stellt und denen folgt, die er berufen hat, uns zu führen. Zusammen mit Präsident Thomas S. Monson können wir uns liebevoll umeinander kümmern. Bei der Frühjahrsgeneralkonferenz sprach Präsident Monson zu denen, die sich der Kirche entfremdet haben, und auch zu uns allen, als er sagte, in den geheimen heiligen Kammern des Gewissens eines Menschen ruht der Geist, die Entschlossenheit, den alten Menschen abzulegen und sein wahres Potenzial so weit wie möglich auszuschöpfen. In diesem Sinne bitten wir Sie erneut von ganzem Herzen, kommen Sie zurück. Wir reichen Ihnen mit der reinen Christusliebe die Hand und wünschen uns, Ihnen zu helfen und Sie vollständig in die Gemeinschaft aufzunehmen. All denen, die im Geist verletzt sind oder die mit sich ringen und voller Angst sind, sagen wir wollen sie aufrichten und aufmuntern und ihre Angst besänftigen. Ende Juli dieses Jahres trafen sich junge Erwachsene aus mehreren Ländern Osteuropas außerhalb von Budapest zu einer Konferenz. In dieser Gruppe waren 20 junge Männer und Frauen aus Moldawien, die Tage damit verbracht hatten, Pässe und Visa zu bekommen und dann mehr als 30 Stunden mit dem Bus reisen mussten, um an ihr Ziel zu gelangen. Zum Programm der Konferenz gehörten auch etwa 15 Workshops. Jeder Teilnehmer sollte 2 oder 3 aussuchen, an deren am liebsten teilnehmen wollte. Anstatt sich allein um ihre eigenen Interessen zu kümmern, trafen sich diese jungen Moldawier und machten Pläne, wie an jedem Workshop mindestens einer ihrer Gruppe teilnehmen konnte, um ausführliche Notizen zu machen. Danach teilten sie einander mit, was sie erfahren hatten, und gaben es später auch an die jungen Erwachsenen in Moldawien weiter, die nicht teilnehmen konnten. Dies ist ein ganz schlichtes Beispiel für die Einigkeit und Liebe füreinander, die auf ganz unterschiedliche Weise tausendfach vervielfältigt Zion zurückbringen wird. Ein Großteil der Arbeit, die getan werden muss, um Zion aufzubauen, besteht in unseren individuellen Bemühungen, reinen Herzens zu werden. Zion kann nicht anders aufgebaut werden, als nur nach den Grundsätzen des Gesetzes des celestialen Reiches. Andernfalls kann ich es nicht zu mir nehmen. Das Gesetz des celestialen Reichs ist natürlich das Evangeliumsgesetz mit den Bündnissen, wozu gehört, dass wir immer an den Erretter denken und Gehorsam, Opferbereitschaft, Hingabe und Treue geloben. Der Erlöser kritisierte einige der ersten Mitglieder wegen ihrer lüsternen Wünsche. Das waren Menschen, die in einer Welt ohne Fernsehen, Kino, Internet und ohne iPod lebten. Sind wir in unserer heutigen Welt, die überschwemmt ist von sexualisierten Bildern und Liedern, frei von lüsternen Wünschen und der damit verbundenen Schlechtigkeit? Wir dürfen keinesfalls die Grenzen anständiger Kleidung ausweiten oder die indirekte Unsittlichkeit der Pornografie über uns ergehen lassen, sondern müssen nach Rechtschaffenheit hungern und dürsten. Um nach Zion zu kommen, genügt es nicht, dass Sie und ich nicht ganz so schlecht sind wie andere. Wir müssen nicht nur gute, sondern heilige Männer und Frauen werden. Lassen Sie uns, wie Elder Neil A. Maxwell es einmal ausgedrückt hat, ein für alle Mal unser Zuhause in Zion gründen und unser Ferienhäuschen in Babylon aufgeben. Zu allen Zeiten beurteilte der Herr die Gesellschaft wie den einzelnen Menschen danach, wie gut für die Armen gesorgt wird. Er hat gesagt, denn die Erde ist voll und es ist genug vorhanden. Ja, das noch übrig bleibt. Ja, ich habe alles bereit, schon den Menschenkindern gewährt, für sich selbst zu handeln. Darum, wenn jemand von dem Überfluss nimmt, den ich gemacht habe, und von seinem Teil nicht gemäß dem Gesetz meines Evangeliums den Armen und den Bedürftigen abgibt, so wird er zusammen mit den Schlechten in der Hölle seine Augen emporheben in seiner Qual. Außerdem erklärte er, in euren zeitlichen Belangen sollt ihr gleich sein und dies nicht widerstrebend, sonst wird das reichliche Maß der Kundgebung des Geistes vorenthalten werden. Es steht uns frei, was wir mit unserem Geld und unseren Mitteln anfangen, aber wir schulden Gott Rechenschaft als Treuhänder über unseren weltlichen Besitz. Es ist erfreulich zu sehen, wie großzügig Sie beim Fastopfer und bei humanitären Projekten spenden. Im Laufe der Jahre konnte das Leid von Millionen Menschen gelindert werden und zahllosen anderen wurde es durch die Großzügigkeit der Heiligen ermöglicht, sich selbst zu helfen. Aber wenn wir die Sache Zions voranbringen wollen, sollten wir uns alle gebeterfüllt überlegen, ob wir wirklich alles tun, was wir tun sollen, und ob wir im Hinblick auf die Armen und Bedürftigen alles tun, was der Herr erwartet. Viele von uns leben in einer Gesellschaft, in der Besitz und Vergnügen das Allerwichtigste sind. Und so müssen wir uns vielleicht fragen, ob wir vielleicht wirklich frei von Habgier sind, frei von dem Verlangen, mehr und mehr weltliche Güter anzuschaffen. Materialismus ist nichts als ein weiterer Ausdruck der Götzenanbetung und des Stolzes, die Babylon ausmachen. Vielleicht können wir lernen, mit dem zufrieden zu sein, was wir für unseren Bedarf brauchen. Der Apostel Paulus warnte Timotheus vor Menschen, die meinen, Frömmigkeit sei ein Mittel, um irdischen Gewinn zu erzielen. Er sagte, wir haben nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. In vielen Teilen der Welt brechen unsichere wirtschaftliche Zeiten an. Lassen Sie uns, so gut wir können, füreinander sorgen. Ich erinnere mich an die Geschichte einer vietnamesischen Familie, die 1975 aus Saigon geflohen waren und dann in einem beengten Wohnwagen in Provo in Utah lebten. Ein junger Mann aus dieser Flüchtlingsfamilie wurde der Heimlehrpartner von Bruder Johnson, der mit seiner großen Familie in der Nähe wohnte. Der Junge erzählte Folgendes. Eines Tages fiel Bruder Johnson auf, dass wir keinen Küchentisch hatten. Am nächsten Tag tauchte er mit einem seltsam aussehenden, aber sehr praktischen Tisch auf, der genau an die Wohnwagenwand gegenüber der Spüle und der Arbeitsplatte passte. Ich sage seltsam aussehend, weil zwei der Tischbeine zur Tischplatte passten und zwei nicht. Außerdem ragten an einem Rand der abgenutzten Tischplatte mehrere Holzstifte heraus. Bald benutzen wir diesen einzigartigen Tisch täglich, um unser Essen zuzubereiten oder schnell eine Kleinigkeit zu essen. Unsere gemeinsame Mahlzeit aßen wir weiterhin nach gut vietnamesischer Sitte auf dem Fußboden. An einem Abend stand ich in Bruder Johnsons Flur und wartete vor einem Heimlehrtermin auf ihn. In der angrenzenden Küche sah ich zu meiner Überraschung einen Tisch, der nahezu identisch war mit dem, den er meiner Familie gegeben hatte. Der einzige Unterschied war, dass der Tisch, der Johnson dort, wo an unserem Tisch die Holzstifte waren, Löcher hatte. Da wurde mir klar, dass dieser wohltätige Mann, als er unsere Not gesehen hatte, seinen Küchentisch in der Mitte durchgesägt und zwei neue Beine für jede Hälfte angefertigt hatte. Zweifellos fand an dem halben Tisch nicht die ganze Familie Johnson Platz. Es war für sie wahrscheinlich schon eng, als er noch ganz war. Mein ganzes Leben lang hat mich diese gute Tat immer wieder daran erinnert, was wahres Geben bedeutet. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt, wir müssen die Errichtung Zions als unser wichtigstes Ziel ansehen. In unseren Familien und in unseren Fällen trachten wir danach, Zion durch Einigkeit, Gottesfurcht und Nächstenliebe aufzubauen. So bereiten wir uns auf den großen Tag vor, wenn Zion, das neue Jerusalem, errichtet werden wird. In einem unserer Lieder heißt es, Israel, der Herr ruft alle, seine Kinder nah und fern, auf, denn Babylon wird fallen, schon versinket Stern um Stern. Kommt nach Zion, freut euch an der Wahrheit Licht. Kommt nach Zion, bald regiert der Gottessohn. Ich gebe Zeugnis von Jesus Christus, dem König Zions, im Namen Jesu Christi. Amen.
We remind the brethren of the general priesthood.
Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priesterversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem PV-Chor für die wunderbare Musik, mit der er uns heute erfreut hat. Sie werden jetzt singen I Love to See the Temple. Unser Schlusssprecher dieser Versammlung ist Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel. Nach seinen Worten singt der Chor Wir danken, o Gott, für den Propheten. Das Schlussgebet spricht dann Elder Don R. Clark von den 70ern.
My message in the last general conference focused.
In meiner Botschaft bei der letzten Generalkonferenz sprach ich über den Evangeliumsgrundsatz, dass wir im Gebet voll Glauben bitten sollen. Heute möchte ich über drei weitere Grundsätze sprechen, die dazu beitragen können, dass unsere Gebete mit mehr Sinn erfüllt werden, und ich bete darum, dass der Heilige Geist uns allen helfen möge. Erster Grundsatz. Das Gebet wird mehr mit Sinn erfüllt, wenn wir uns in allem, was wir tun, mit dem Herrn beraten. Einfach ausgedrückt ist das Gebet die Kommunikation zwischen dem himmlischen Vater und seinen Söhnen und Töchtern auf der Erde. Sobald wir unsere wahre Beziehung zu Gott erkennen, nämlich, dass Gott unser Vater ist und wir seine Kinder sind, wird das Gebet für uns sofort etwas Natürliches, etwas Instinktives. Uns wurde geboten, immer im Namen des Sohnes zum Vater zu beten. Uns ist verheißen, dass wir gesegnet, beschützt und geführt werden, wenn wir ernsthaft um das beten, was recht und gut ist und mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Durch Offenbarung kommuniziert der himmlische Vater mit seinen Kindern auf der Erde. Wenn wir voll Glauben bitten, können wir Offenbarung um Offenbarung und Erkenntnis um Erkenntnis empfangen, bis wir die Geheimnisse und das Friedfertige erkennen, das, was Freude und ewiges Leben bringt. Die Geheimnisse sind die Dinge, die nur durch die Macht des Heiligen Geistes erkannt und verstanden werden können. Die Offenbarungen des Vaters und des Sohnes werden durch das dritte Mitglied der Gottheit, nämlich den Heiligen Geist, übermittelt. Der Heilige Geist ist sowohl der Zeuge für den Vater und den Sohn als auch ihr Bote. Die Muster, an die sich Gott bei der Erschaffung der Erde hielt, zeigen uns anschaulich, wie wir das Gebet mit Sinn erfüllen können. Im dritten Kapitel des Buches Mose erfahren wir, dass alles zuerst geistig erschaffen wurde, ehe es natürlich auf der Erde war. Und nun siehe, ich sage dir, dies sind die Generationen des Himmels und der Erde, als sie erschaffen wurden, an dem Tag, da ich, der Herr, Gott, den Himmel und die Erde machte, und jede Pflanze des Feldes, bevor sie auf Erden war, und jedes Kraut des Feldes, bevor es wuchs. Denn ich, der Herr, Gott, erschuf alles, wovon ich gesprochen habe, geistig, ehe es natürlich auf dem Antlitz der Erde war. Aus diesen Versen erfahren wir, dass die geistige Schöpfung der natürlichen Schöpfung vorausging. In ähnlicher Weise ist ein sinnerfülltes Morgengebet ein wichtiger Bestandteil der geistigen Schöpfung eines jeden Tages, die der zeitlichen Schöpfung oder der tatsächlichen Durchführung des Tages vorausgeht. So wie die zeitliche Schöpfung mit der geistigen Schöpfung verbunden und deren Fortsetzung war, so sind sinnerfüllte Morgen- und Abendgebete miteinander verbunden. Das eine ist die Fortsetzung des anderen. Betrachten wir dieses Beispiel. An unserem Charakter, unserem Verhalten oder bezüglich unseres geistigen Wachstums gibt es vielleicht etwas, worüber wir uns mit dem himmlischen Vater im Morgengebet beraten müssen. Nachdem wir ausreichend Dank für die empfangenen Segnungen ausgedrückt haben, bitten wir innig um Erkenntnis, Führung und Hilfe, um das zu tun, was wir aus eigener Kraft nicht tun können. Beispielsweise können wir im Gebet über Situationen nachdenken, in denen wir grob oder ungehörig mit denen gesprochen haben, die wir am meisten lieben. Erkennen, dass wir es zwar besser wissen, aber dass wir nicht immer gemäß unserer Erkenntnis handeln. Reue bekunden für unsere Schwächen und dafür, dass wir den natürlichen Menschen nicht ehrlicheren Herzens ablegen. Uns entschließen, unser Leben mehr nach dem Erlöser auszurichten und um mehr Kraft flehen, damit wir besser handeln und besser werden können. Solch ein Gebet ist ein wesentlicher Bestandteil unserer geistigen Vorbereitung auf den Tag. Im Lauf des Tages bewahren wir ein Gebet im Herzen und bitten weiterhin um Hilfe und Führung, wie Alma es angeregt hat. Lass all deine Gedanken auf den Herrn gerichtet sein. Wir bemerken an diesem bestimmten Tag, dass es Situationen gibt, in denen wir uns normalerweise eher grob geäußert hätten, Wir tun es aber nicht. Oder wir hätten eigentlich ärgerlich reagiert. Wir tun es aber nicht. Wir bemerken die himmlischen Kräfte und die Hilfe und erkennen demütig, wie unser Gebet erhört wird. Bereits in dem Moment, in dem uns das bewusst wird, sprechen wir still ein Dankgebet. Am Ende des Tages knien wir wieder nieder und erstatten dem himmlischen Vater Bericht. Wir gehen die Ereignisse des Tages durch und bringen tief empfundene Dankbarkeit für die Segnungen und die Hilfe, die wir erhalten haben, zum Ausdruck. Wir kehren um und erkennen mit der Hilfe des Geistes des Herrn Möglichkeiten, wie wir es morgen noch besser machen und noch besser werden können. Somit baut unser Abendgebet auf das Morgengebet auf und setzt es fort. Außerdem ist unser Abendgebet auch eine Vorbereitung für ein sinnerfülltes Morgengebet. Morgen- und Abendgebete und alle Gebete dazwischen sind keine unzusammenhängenden einzelnen Ereignisse, vielmehr sind sie jeden Tag und über Tage, Wochen, Monate und sogar Jahre hinweg miteinander verbunden. Das ist ein Teil dessen, wie wir die Aufforderung aus den Heiligen Schriften erfüllen, immer zu beten. Solche sinnerfüllten Gebete tragen sehr dazu bei, dass man die höchsten Segnungen erlangt, die Gott für seine treuen Kinder bereithält. Unser Beten wird sinnerfüllt, wenn wir daran denken, in welcher Beziehung wir zu Gottheit stehen und die folgenden mahnenden Worte beherzigen. Rufe Gott an um alles, was du brauchst. Ja, lass alles, was du tust, dem Herrn getan sein, und wo auch immer du hingehst, lass es im Herrn geschehen. Ja, lass alle deine Gedanken auf den Herrn gerichtet sein. Ja, lass die Zuneigungen deines Herzens immer da auf den Herrn gerichtet sein. Berate dich mit dem Herrn in allem, was du tust, und er wird dich zum Guten lenken. Ja, wenn du dich zur Nacht niederlegst, so lege dich nieder im Herrn, damit er in deinem Schlaf über dich wache. Und wenn du dich morgens erhebst, so lass dein Herz von Dank erfüllt sein gegen Gott. Und wenn du das alles tust, wirst du am letzten Tag emporgehoben werden. Zweiter Grundsatz. Das Gebet wird mehr mit Sinn erfüllt, wenn wir von Herzen Dank sagen. Während unserer Zeit an der Brigham Young Universität Idaho haben meine Frau und ich häufig Generalautoritäten bei uns beherbergt. Unsere Familie lernte eine wichtige Lektion über sinnerfülltes Beten, als wir eines Abends mit einem Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel zum Beten niederknieten. An diesem Tag hatten meine Frau und ich erfahren, dass ein lieber Freund ganz unerwartet gestorben war, und wir hatten sofort den Wunsch, für den hinterbliebenen Ehepartner und die Kinder zu beten. Als ich meine Frau bat, das Gebet zu sprechen, schlug das Mitglied der 12 Apostel, das nichts von der Tragödie wusste, freundlich vor, dass meine Frau im Gebet doch nur ihre Dankbarkeit für erhaltene Segnungen aussprechen möge und um nichts bitten solle. Sein Rat ähnelte der Aufforderung Almas an die damaligen Mitglieder der Kirche, ohne Unterlass zu beten und in allem zu danken. In Anbetracht der unerwarteten Tragödie schien es uns anfangs dringender, um Segnungen für unsere Freunde zu bitten, als unseren Dank auszudrücken. Meine Frau hielt sich gläubig an die Aufforderung, die sie erhalten hatte. Sie dankte dem himmlischen Vater für schöne und denkwürdige Erlebnisse mit diesem lieben Freund. Sie brachte ihren aufrichtigen Dank für den Heiligen Geist als Tröster dar und für die Gaben des Geistes, die uns befähigen, in Bedrängnis zu bestehen und anderen zu dienen. Vor allem dankte sie für den Erlösungsplan, für das Sühnopfer Jesu Christi, für seine Auferstehung und für die Verordnungen und die Bündnisse des wiederhergestellten Evangeliums, die es ermöglichen, dass Familien für immer zusammen sein können. Unsere Familie hat daraus sehr viel darüber gelernt, wie viel Dankbarkeit in einem sinnerfüllten Gebet bewirken kann. Dank dieses Gebets wurde unsere Familie mit Inspiration zu einigen Fragen gesegnet, die uns gedanklich stark belasteten und innerlich aufwühlten. Wir erkannten, dass unsere Dankbarkeit für den Plan des Glücklichseins und für die erlösende Mission unseres Heilands uns die Hoffnung gab, die wir brauchten und unser Vertrauen bestärkte, dass bei unserem lieben Freunden alles gut werden würde. Wir erkannten auch, wofür wir beten und worum wir auf die rechte Weise voll Glauben bitten sollten. Von allen Gebeten, die ich miterlebt habe, waren diejenigen am meisten von Sinn und vom Geist erfüllt, in denen viel Dank ausgesprochen wurde und nur wenige Bitten oder gar keine. Jetzt darf ich zusammen mit Aposteln und Propheten beten und bei diesen Führern der Kirche Christi in unserer Zeit beobachte ich dieselben Eigenschaften, mit denen auch Hauptmann Moroni im Buch Mormon beschrieben wird. Dies sind Männer, denen vor Dankbarkeit gegenüber Gott das Herz schwillt für die vielen Freiheiten und Segnungen, die er seinem Volk zuteil werden lässt. Außerdem machen sie nicht viele Worte, denn es wird ihnen eingegeben, was sie beten sollen. Und sie sind von Verlangen erfüllt. Die Gebete von Propheten sind kindlich in ihrer Einfachheit und mächtig dank ihrer Aufrichtigkeit. Während wir uns bemühen, unsere Gebete mit mehr Sinn zu erfüllen, dürfen wir eines nicht vergessen. In nichts beleidigt der Mensch Gott oder gegen niemanden entflammt sein Grimm, ausgenommen diejenigen, die nicht seine Hand in allem anerkennen und nicht seinen Geboten gehorchen. Brüder und Schwestern, ich möchte empfehlen, dass wir regelmäßig ein Gebet darbringen, in dem wir ausschließlich unsere Dankbarkeit ausdrücken. Bitten wir um nichts. Freuen wir uns einfach aus ganzer Seele und bemühen wir uns, mit der ganzen Kraft des Herzens Dank zu sagen. Dritter Grundsatz. Das Gebet wird mit mehr Sinn erfüllt, wenn wir mit wirklichem Vorsatz und aufrichtigem Herzen für andere beten. Den himmlischen Vater um Segnungen zu bitten, die wir uns für unser Leben wünschen, ist gut und richtig. Jedoch ist es ein ebenso wichtiger Bestandteil eines sinnerfüllten Gebets, von Herzen für andere zu beten, und zwar sowohl für diejenigen, die wir lieb haben, als auch für diejenigen, die uns verfolgen. So wie es zu vermehrter Offenbarung führt, wenn wir in unseren Gebeten unsere Dankbarkeit häufiger ausdrücken, wird auch unsere Fähigkeit erweitert, die Stimme des Herrn zu hören und zu beachten, wenn wir aus ganzer Seele für andere beten. Das Beispiel Lehis im Buch Mormon vermittelt uns viel. Lehi nahm die prophetischen Aussagen und Warnungen, dass Jerusalem zerstört werden würde, voll Glauben an. Daraufhin betete er zum Herrn, ja, nämlich aus ganzem Herzen, für sein Volk. Lehis inbrünstiges Gebet wurde erhört. Er durfte eine herrliche Vision von Gott und seinem Sohn und der nahenden Zerstörung Jerusalems sehen. Danach freute sich Lehi und sein Herz war ganz erfüllt der Dinge wegen, die er gesehen hatte, ja, die der Herr ihm gezeigt hatte. Bitte beachten Sie, die Vision kam als Antwort auf ein Gebet für andere und nicht auf eine Bitte um persönliche Erbauung oder Führung hin. Der Erlöser ist das vollkommene Beispiel dafür, wie man mit wirklichem Vorsatz für andere betet. In seinem großartigen Abschiedsgebet, das er in der Nacht vor seiner Kreuzigung sprach, betete Jesus für seine Apostel und alle Heiligen. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist, damit ich in ihnen bin. Während der Heiland auf dem amerikanischen Kontinent wirkte, forderte er die Menschen auf, über seine Lehren nachzudenken und um Verständnis zu beten. Er heilte die Kranken und er betete für die Menschen. Sein Gebet hatte wahrlich große Wirkung. Und niemand kann die Freude ermessen, die unsere Seele erfüllt hat zu der Zeit, da wir ihn für uns zum Vater beten gehört haben. Brüder und Schwestern, stellen Sie sich einmal vor, wie es gewesen wäre, den Erretter der Welt für uns beten zu hören. Fühlen unsere Ehepartner, Kinder und anderen Angehörigen auch die Macht unserer Gebete, die wir für ihre speziellen Nöte und Wünsche dem Vater darbringen? Hören diejenigen, denen wir dienen, wie wir voll Glauben und aufrichtig für sie beten? Wenn diejenigen, die wir lieben und denen wir dienen, unsere aufrichtigen Gebete um ihretwillen bisher nicht hören und deren Einfluss nicht spüren konnten, ist jetzt die Zeit, umzukehren. Wenn wir dem Beispiel unseres Erretters nacheifern, werden unsere Gebete wahrlich von mehr Sinn erfüllt. Uns ist geboten, immer zu beten, sowohl laut als auch in unserem Herzen, sowohl vor der Welt als auch im Verborgenen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch, wenn wir allein sind. Ich bezeuge, dass das Gebet mit mehr Sinn erfüllt wird, wenn wir uns mit dem Herrn in allem beraten, was wir tun, wenn wir von ganzem Herzen unseren Dank bekunden und wenn wir mit wirklichem Vorsatz und aufrichtigem Herzen für andere beten. Ich bezeuge, dass der himmlische Vater lebt und dass er jedes aufrichtige Gebet hört und erhört. Jesus ist der Messias, unser Heiland und Mittler. Offenbarung gibt es wirklich. Die Fülle des Evangeliums ist in dieser Evangeliumszeit auf Erden wiederhergestellt worden. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Our dear, kind Heavenly Father.
Unser geliebter himmlischer Vater, bei dieser heiligen Gelegenheit kommen wir voll dankerfülltem Herzen zu dir ins Gebet für deinen Sohn Jesus Christus, für sein Sühnopfer und für das, was es für uns bedeutet. Wir drücken unseren Dank für unseren Propheten Thomas S. Monson aus, für seine Ratgeber, Präsident Eyring, Präsident Uchtdorf und für die Apostel. Wir danken dir für die Gelegenheit, die wir heute hatten, sie zu bestätigen. Und dass wir durch unsere Taten ausdrücken können, dass wir sie unterstützen. Vater, wir danken dir für das, was wir heute spüren durften, für die Antworten, die wir auf Gebete bekommen haben. Wir wissen, dass die Botschaften, die wir gehört haben, von dir kommen und unter deinen Heiligen gebraucht werden. Wir danken dir für das, was wir gefühlt und gelernt haben. Wir danken dir für Familien und dafür, was wir über Familien wissen, für die Gelegenheit, dass wir einander unterstützen können in Zeiten der Schwierigkeiten. Und wir danken dir für ewige Familien und für die Tempelverordnung. Wir danken dir für diesen wunderbaren Chor, für diese wunderbare Generation junger Menschen, die für diese Zeit zurückgehalten wurde. Mögen wir sie unterstützen und ihnen sie anleiten und ihnen helfen. Vater, wir bitten dich, diejenigen zu segnen, die so viele Dinge in dieser Welt brauchen, dass sie Hoffnung und Mut haben und dass unser Leben sich auf dich und dein Königreich ausrichtet. Wir bitten dich um einen besonderen Segen für unseren Propheten und seine Frau. Und für alle, die besondere Bedürfnisse haben. Und wir sagen diese Dinge im Namen Jesu Christi. Amen. Dies war eine Übertragung der 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik in dieser Versammlung hat ein PV-Chor aus Caseville und Fruit Heights in Utah gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.